Jürgen war ein bisschen unserer Zeit voraus. Wir sind gerade noch in Lukas 11. Dann geht es mit
Ich
Lukas 12 weiter.
predige aus
Genau.
Lukas 12. Deswegen,
Und
ja.
ihr dürft aber aufschlagen, wer eine Bibel hat, Lukas 11, Vers 37 bis 54. Also das ist der etwas längere Schluss des Kapitel 11 ist. Da stehen wir gerade. Lukas 11, 37 bis 54. Und bevor ich diesen langen Text vorlese, ein paar Sätze zur Einleitung. Mit einer Frage möchte ich beginnen. Habt ihr schon einmal die Katze im Sack gekauft? Vielleicht hat jeder das schon mal erlebt. Ja, dass man irgendwie was gutgläubig erworben hat und doch bei näherer Prüfung stellte sich dann heraus, dass die Ware minderwertig oder unbrauchbar war. Wie enttäuschend, wie ärgerlich ist das? Und diese Redewendung, habe ich mal nachgeschaut, die geht aufs Mittelalter zurück. Auf Märkten konnte man lebende Tiere kaufen. Hühner vielleicht oder Hasen, die in Säcken waren, damit sie nicht weggelaufen sind. Es haben natürlich betrügerische Händler dann versucht, manchmal Katzen in einem Sack versteckt als Ferkel oder Kaninchen an den Mann zu bringen. Und hatte der Käufer die Ware jetzt nicht angeschaut, dann stellte sich also zu Hause diese unerfreuliche Tatsache heraus, dass er die Katze im Sack anstelle vielleicht eines Ferkels gekauft hatte. Von diesem Beispiel jetzt als Überleitung zum Geistlichen. Schlimm ist es, wenn der Herr Jesus bei einem Menschen feststellen muss, dass er eigentlich so eine Katze im Sack ist. Der Mensch sollte geistlich und gottesfürchtig sein, jedoch stellt sich bei näherer Prüfung heraus, wie unehrlich, wie unrein, wie gottlos dieser Mensch im Inneren ist. Wie eine Mogelpackung, die nicht hält, was sie nach außen darstellt. Heute hören wir, wie der Herr Jesus sehr hart ins Gericht geht mit dem Doppelleben der Pharisäer und Gesetzesgelehrten. Und das steht eben in dieser Strafrede, so ist sie überschrieben, in der Schlachterbibel, Strafrede gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und ich lese jetzt diesen Bibeltext aus Lukas 11 ab Vers 37. Und während er redete, bat ihn ein gewisser Pharisäer, bei ihm zum Mittag zu essen. Und er ging hinein und setzte sich zu Tisch. Der Pharisäer aber verwunderte sich, als er sah, dass er sich vor dem Mittagsmahl nicht gewaschen hatte. Da sprach der Herr zu ihm: Nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voll Raub und Bosheit. Ihr Toren, hat nicht der, welcher das Äußere schuf, auch das Innere gemacht? Gebt nur von dem, was darin ist, Almosen, siehe, so ist euch alles rein. Aber wehe euch, Pharisäern, dass ihr die Minze und die Raute und alles Gemüse verzehntet und das Recht und die Liebe Gottes umgeht. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Wehe euch, Pharisäern, dass ihr den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten liebt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr wie die unkenntlich gewordenen Gräber seid, über welche die Leute dahingehen, ohne es zu wissen. Da antwortete einer der Gesetzesgelehrten und sprach zu ihm: Meister, mit diesen Worten schmähst du auch uns. Er aber sprach: Wehe auch euch, Gesetzesgelehrten, denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf, und ihr selbst rührt die Bürden nicht mit einem Finger an. Wehe euch, dass ihr die Grabmäler der Propheten baut, eure Väter aber haben sie getötet. So bestätigt ihr also die Taten eurer Väter und habt Wohlgefallen daran, denn jene haben sie getötet, ihr aber baut ihre Grabmäler. Darum hat auch die Weisheit Gottes gesprochen: Ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden, und sie werden etliche von ihnen töten und verfolgen, damit von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten gefordert werde, das seit Grundlegung der Welt vergossen worden ist, vom Blut Abels an bis zum Blut des Zacharias, der zwischen dem Altar und dem Tempel umkam. Ja, ich sage euch, es wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Wehe euch, Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die, welche hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Und als er dies zu ihnen sagte, fingen die Schriftgelehrten und Pharisäer an, ihm hart zuzusetzen und ihn über vieles auszufragen, wobei sie ihm auflauerten und versuchten, etwas aus seinem Mund aufzufangen, damit sie ihn verklagen könnten. Soweit der Bibeltext. Punkt 1, die Sünden der Pharisäer. Machen wir uns zuerst noch einmal klar, wer die Pharisäer eigentlich waren. Man könnte auf Deutsch auch sagen, die Abgesonderten. Sie waren eine besondere Richtung innerhalb des Judentums, die zur Zeit des Neuen Testamentes sehr großen Einfluss auf das religiöse und politische Leben der Juden hatte. Sie waren Eiferer für das Gesetz. Sie wollten durch das gewissenhafte Befolgen der Gebote Gerechtigkeit vor Gott erlangen. Deshalb grenzten sie sich auch von dem sogenannten einfachen Volk ab, das ihre pharisäischen Reinigungsvorschriften nicht hielt. Als Israels entscheidende Stunde kam, und ihr wisst, welche Stunde ich meine, in der der Messias Jesus offenbart wurde, da gehörten die Pharisäer zu den erbittertsten Gegnern des Herrn Jesus. Jesus musste sie scharf verurteilen, denn er erkannte, wie sie in ihrer Selbstgerechtigkeit gefangen und in ihrem Hochmut verstrickt waren und nicht Buße tun und umkehren wollten. Beleuchten wir einmal die Probleme der Pharisäer genauer. Was waren eigentlich ihre Sünden, die sie von Jesus trennten? Zum einen hatten sie völlig falsche Prioritäten. Das Händewaschen vor dem Essen war ihnen beispielsweise sehr wichtig. Ebenso das Reinigen von Gebrauchsgegenständen und auch die Abgabe des Zehnten von Gartenkräutern. Für sich genommen sind diese Äußerlichkeiten, obwohl sie biblisch nicht geboten sind, nicht unbedingt verkehrt. Doch die Pharisäer steckten sehr, ja man muss sagen zu viel Energie in die Beachtung dieser Äußerlichkeiten, dieser Einzelheiten, dieser untergeordneten Werte, während sie gleichzeitig die Hauptsache total vernachlässigten, nämlich ihre Herzenshaltung gegenüber Jesus. Ihre Beziehung zu Jesus ist doch das Entscheidende, nicht die Abgabe von 3 Kümmelkörnchen, bevor man das Mittagessen würzen kann. Sie merkten gar nicht, wie schrecklich unrein, böse und sündig ihr Herz war. 1 Gramm Minze zu spenden war ihnen vielleicht heilig, doch sich von Habgier und Selbstsucht zu trennen, was aus Sicht Gottes doch viel entscheidender ist, wie die paar Kümmelkörnchen, das schafften sie nicht. Vers 39, da sprach der Herr zu ihm, nun ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voll Raub und Bosheit, ihr Toren. Hat nicht der, welcher das Äußere schuf, auch das Innere gemacht? Gebt nur von dem, was darin ist, Almosen. Siehe, so ist euch alles rein. Aber wehe euch Pharisäern, dass ihr die Minze und die Raute und alles Gemüse verzehntet und das Recht und die Liebe Gottes umgeht. Falsche Prioritäten. Gott hat überhaupt kein Interesse daran, wenn jemand irgendeine kleine religiöse Vorschrift hält, aber in seinem Herzen keine echte Liebe zum Herrn da ist. So ein Mensch ist quasi eine geistliche Mogelpackung. Darüber hinaus forderte das alttestamentliche Gesetz das Verzehnten der Kräuter in keinster Weise. Von der Ernte sollte der Zehnte erbracht werden, aber nicht von Gartenkräutern. Das ist also gar nicht biblisch. So ein Eifer in Einzelheiten ist nicht nur null und nichtig, sondern sogar schädlich, wenn dadurch die Hauptsache auf der Strecke bleibt. Das Vertrauen zu Jesus Christus, die Liebe zum Herrn oder die Erkenntnis, dass er, Jesus, das fällige Gericht Gottes über meine Sünde aus Gnade auf sich übertragen hat und dass ich deshalb aus der Vergebung leben darf und mich von Sünden trennen soll. Was nützt denn ein äußerer geistlicher Lack oder Anstrich, wenn innen das Herz fern vom Herrn ist und da das Ego auf dem Thron sitzt? Wenn dort Sünde das Sagen hat, anstatt Jesus. Deswegen hat Jesus gesagt, nun ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voll Raub und Bosheit, ihr Toren. Hat nicht der, welcher das Äußere schuf, auch das Innere gemacht? In Matthäus 15 beruft sich der Herr auf das Wort aus Jesaja 29, welches wir in der Lesung gehört haben, und hält den Pharisäern und seinen Zuhörern vor, ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch gesagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Also nach außen warten die Pharisäer einen gerechten Schein, doch innerlich waren sie unehrlich, böse, habgierig und selbstsüchtig. Aber was will Gott? Fragen wir. Er will, dass unser ganzes Leben rein wird, auch das Innere, nicht nur das Äußere. Dazu ist der Herr Jesus schließlich ans Kreuz gegangen. Doch der Herr war mit den Pharisäern noch nicht fertig. Sie hatten nicht nur die Prioritäten vertauscht. Ihre zweite geistliche Krankheit bestand in ihrer Selbstdarstellung. Sie legten sehr viel Wert auf das, was andere in ihrem Leben sehen konnten. Zum Beispiel auf das öffentliche Beten, auf das Einnehmen der Ehrenplätze in den Synagogen und darauf, dass ihnen die Leute eine angemessene Begrüßung zuteil werden lassen, dass sie mit dem passenden Titel angesprochen werden und ihre Autorität, die in diesem Titel ja auch drinsteckt, von den Leuten anerkannt wird und so weiter. Und Jesus erkannte darin schlimmen Stolz. Das ist Stolz. Nichts als Stolz. Er erkannte auch eine völlig falsche Motivation im Herzen der Pharisäer. Ihr ganzer Gehorsam war nur darauf ausgerichtet, um von anderen gesehen und bewundert zu werden. Ja, sogar um bei Gott gut angesehen zu sein. Doch bei Gott gilt nur, was du und ich, was wir aus Liebe tun. Aus Liebe zu ihm, das bleibt bestehen. Alles andere verbrennt wie Heu und Stroh in seinen Augen. Wehe euch, Pharisäern, dass ihr den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten liebt. Vers 43. Wehe euch! Euer ganzer Stolz vergiftet all euer Tun, macht es null und nichtig und wird euch sogar zum Schaden. Wir müssen sagen, nur was aus einem glaubensvollen Herzen kommt, was also ein Ergebnis des Heiligen Geistes ist, der in einem gläubigen Herzen wohnt, dieses Werk hat vor Gott Bestand und findet sein Wohlgefallen. Römer 8, Vers 8 nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Wer also von seiner menschlichen Natur bestimmt wird, kann Gott niemals gefallen. Wer es derjenige tut aus eigener Kraft, das kann Gott niemals gefallen, weil es nicht vom Heiligen Geist herkommt. Und noch etwas muss der Herr verurteilen. Es ist eine schlimme Schieflage, wenn ihr Pharisäer so viel Wert legt auf scheinbar gute Werke, die von anderen gesehen werden, aber in dem, was nur Gott sehen kann in eurem Leben, zum Beispiel eure Gedanken, euren Herzenszustand, euer Privatleben, in all dem seid ihr in Ungehorsam und Sünde verstrickt. Der Herr sagte, euer Inneres aber ist voll Raub und Bosheit. Dieses innere Verderben, vor dem Herrn demütig zu bekennen und zu bereinigen, im Aufblick auf Jesus, auf seine Kraft, eine heilsame Veränderung zu erbitten. Das sollte ihnen das erste Anliegen sein. Doch ihr Stolz ließ dieses nicht zu. Das Doppelleben der Pharisäer besaß in den Augen Jesu aber noch einen dritten schwerwiegenden Haken. Und das war ihre Heuchelei. Jesus musste ihnen auf den Kopf zusagen, ihr seid Heuchler. Ihr Pharisäer wollt religiöse Führer sein, habt den Anspruch, die Leute den richtigen Weg zu Gott zu führen. Doch in Wahrheit verunreinigt ihr die Leute. Das Gegenteil. Was sein sollte, ist der Fall. Ihr solltet sie zum Herrn bringen, ihr bringt sie vom Herrn weg. Bei den Juden galt jemand als unrein, der mit Gräbern und damit mit toten Gebeinen in Kontakt kam. Unkenntliche Gräber waren daher gefährlich, weil man sich, ohne es zu wissen, durch bloßes Darüberlaufen zeremoniell verunreinigen konnte. Jesus sagt, solche unkenntlichen Gräber waren die Pharisäer. Alle, die es mit ihnen zu tun haben, nehmen geistlichen Schaden, werden verunreinigt, werden infiziert. Infiziert womit? Infiziert mit Überheblichkeit, infiziert mit Heuchelei, mit Egoismus, infiziert mit Unglauben. Statt den Menschen zu zeigen, wie ein Herz durch Jesu Blut rein werden kann von Schuld und Sünde, bewirkten die Pharisäer mit ihrem egoistischen und ungeistlichen Vorbild genau das Gegenteil, dass die Schuld anderer sogar noch zunimmt, weil sie nicht zu Jesus führten. Jesus muss noch mehr an den Pharisäern verurteilen. Ihr kaschiert mit so manchen scheinbar geistlichen Aktivitäten eure ungeistlichen und sündigen Machenschaften. Das wissen wir aus Matthäus 23, 14, wo der Herr es im übertragenen Sinne geißelt, dass die Pharisäer glauben, dass ihr unbarmherziger Umgang mit verarmten Witwen dadurch ausgeglichen wird, dass sie vorher lange beten. Wenn ich viel bete, kann ich ruhig ungerecht sein im Alltag. Es wird ja ausgeglichen, weil ich so viel bete. Was für eine Heuchelei, was für eine geistliche Verdorbenheit. Der Herr wird sie im Gericht genau damit konfrontieren. Matthäus 23, 24. Ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange betet, darum werdet ihr ein schweres Gericht empfangen. Der Herr musste die Pharisäer so hart und gründlich verurteilen. Sie waren, um ein anderes Beispiel mal anzuführen, wie ein Auto, das jemand vielleicht für 3 Jahre an seinen Freund ausleiht. Und dass dieser Freund wunderbar geputzt, durch die Waschanlage gefahren, gereinigt zurückgibt. Doch als der Besitzer es starten will, stellt er einen Motorschaden fest. Wie ärgerlich, wie enttäuschend, wie betrügerisch. Da wäre es viel, viel besser gewesen, das Auto ungeputzt, aber repariert zurückzugeben. Denn nur so kann es fahren. Ein schöner Lack nach außen ist null und nichtig, wenn im Inneren die Technik nicht funktionstüchtig ist. Punkt 2, die Sünden der Gesetzesgelehrten. Das möchte ich etwas kürzer darstellen, da sich diese geistliche Schieflage der Gesetzesgelehrten in ähnlichen Bahnen bewegt wie die der Pharisäer. Die Gesetzesgelehrten, also die Theologen der damaligen Zeit, die das Wort Gottes gründlich studiert hatten, machten sich 3er grober Verdorbenheiten schuldig. Zuerst die Heuchelei. Jesus musste sie wie die Pharisäer als Heuchler bezeichnen und verdammen. Sie waren Heuchler, weil sie andere belehrten, jedoch nicht selbst danach handelten. Sagt Paulus auch mal, ich will nicht predigen und selber verwerflich sein. Das geht nicht. Sie waren Heuchler, weil sie die Leute mit lauter unbiblischen Verboten belasteten, jedoch diese Verbote selber oft umgingen und auch den Leuten in keinster Weise halfen, diese schweren Bürden irgendwie zu tragen. Sie waren Heuchler, weil sie sich davon distanzierten, dass zu früheren Zeiten im Volk Israel viele Propheten des Herrn verfolgt und sogar getötet wurden. Sie selber aber planten, den größten aller Propheten, Jesus, zu töten. Heuchelei. Nach außen scheinen sie bibeltreu, schrifttreu zu sein, doch das Hauptanliegen der Schrift lehnen sie ab, nämlich den Herrn Jesus anzunehmen. Hören wir noch einmal auf die Strafrede Jesu gegen die Gesetzesgelehrten ab Vers 45. Da antwortete einer der Gesetzesgelehrten und sprach zu ihm: Meister, mit diesen Worten schmähst du auch uns. Er aber sprach: Wehe auch euch Gesetzesgelehrten! Denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf, und ihr selbst rührt die Bürden nicht mit einem Finger an. Wehe euch, dass ihr die Grabmäler der Propheten baut, eure Väter aber haben sie getötet. So bestätigt ihr also die Taten eurer Väter und habt Wohlgefallen daran. Denn jene haben sie getötet, ihr aber baut ihre Grabmäler. Darum hat auch die Weisheit Gottes gesprochen: Ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden, und sie werden etliche von ihnen töten und verfolgen. damit von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten gefordert werde, das seit Grundlegung der Welt vergossen worden ist, vom Blut Abels an bis zum Blut des Zacharias, der zwischen dem Altar und dem Tempel umkam. Ja, ich sage euch, es wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Ist uns klar, was für ein schweres Strafgericht der Herr hier ausspricht? Das überliest man so schnell. Diese Generation, die den Messias leibhaftig erlebt und ihn dennoch ablehnt, die wird der Herr richten und strafen. Wofür? Für die Ablehnung und Ermordung aller Propheten von der Schöpfung an, von Abel an, bis zum letzten Propheten, der umgekommen ist, Zacharja oder Zacharias. Er wird in 2. Chronik erwähnt. In der hebräischen Bibel ist 1. Mose, wie bei uns, das erste Buch, 2. Chronik das letzte. Und damit will Jesus sagen, alle Propheten, die umgekommen sind, dessen Blut werde ich an euch rächen, an dieser Generation. Wir sehen, dass die Geduld des Herrn, die oft Jahrhunderte währt, an dieser Stelle zu Ende war. Und das unerbittliche Gericht Gottes brach 40 Jahre später herein über Israel, als im jüdischen Krieg das Israelland und besonders Jerusalem von den Römern 70 nach Christus vernichtend geschlagen und dem Erdboden gleichgemacht wurde. Über diese Generation brach das Gericht herein. Ich dachte da an dieser Stelle an Hebräer 10, 31. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Welche Sünde muss der Herr Jesus noch anprangern? Neben der Heuchelei machen sich die Gesetzesgelehrten auch der Irrlehre und Verführung schuldig. Ihr seid Irrlehrer, ruft Jesus ihnen zurechtweisend zu. Ihr seid Irrlehrer, denn eure Regeln sind zum großen Teil Menschenwerk, zusätzlich zur Bibel erfunden und in der Sammlung der mündlichen Gesetze festgelegt. Und ihr gebt ihnen den gleichen Rang wie Gottes Wort. Irrlehre. Ihr verpflichtet die Leute sehr streng, diese Regeln und auch Traditionen einzuhalten, anstatt ihnen zu predigen, das Wort Gottes zu halten. Das wäre es gewesen. Ihr verführt die Menschen auch, und das ist das Schlimmste, Jesus abzulehnen, den Messias. Ihr verbergt vor den Menschen die Wahrheit. Wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen, und die, welche hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Wisst ihr nicht, so könnte man das fortführen, dass ein nur von äußeren und zum großen Teil unbiblischen Regeln geprägter gesetzlicher Glaube nur zu einer geistlichen Fassade führt nach außen, jedoch im Herzen überhaupt keine geistlichen Veränderungen hervorruft? So, wenn ich mir ein geistliches, schönes Gewand überziehe, aber innen ändert sich nichts. Eine geistliche Aufrüstung nach außen, aber innen ändert sich nichts. Ihr seid wie getünchte Gräber, sagte Jesus, die nach außen schön aussehen, jedoch im Blick auf die Totengebeine im Inneren verändert sich gar nichts. Auch wenn man 10-mal außen drüber tüncht, die Totengebeine bleiben, wie sie sind. In Matthäus 23, Vers 27 bis 28 drückt der Herr es so aus. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und voller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Allein durch fromme Leistungen und Rituale kann kein Mensch seine Seele auch nur um einen Deut gerechter machen. Diese und auch andere Irrlehren zu verbreiten, verursacht immense geistliche Schäden an den Herzen anderer Menschen und steht unter dem Gericht Gottes. Denn der Herr möchte, dass Menschen den Weg zum Leben finden und nicht davon abgehalten werden, durch Irrtümer. Es wird ein schweres Gericht über die ergehen, die andere Menschen in die Irre führen, zu Gottlosigkeit verleiten, zu Sünde verleiten oder vom Herrn Jesus wegführen statt hinführen. Judas 1, Vers 4, ein selten gelesener Brief. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Lehren, die von Jesus wegführen, stehen unter dem Gericht Gottes. Das ist kein Kavaliersdelikt. Die Frage ist, wie reagieren nun die Gesetzesgelehrten und Pharisäer auf diese schweren Vorwürfe des Herrn? Sie reagierten total fleischlich. Vielleicht kennen wir das auch aus unserem eigenen Leben. Wenn man mit Vorwürfen bombardiert wird, selbst wenn sie oft wahr sind, wie reagiert man? Sie reagierten eigentlich fast schon gewalttätig. Sie hatten ihre Emotionen nicht mehr im Griff. Und diese Reaktionen bewiesen eigentlich, wie genau Jesus ihr wahres Wesen kannte, was er zuvor angeprangert hatte. Sie waren regelrecht besessen von dem Eifer, Jesus vor Gericht zu ziehen und ihn zu beseitigen. Feinde des Herrn Jesus, genau das waren sie und das ist ihre dritte große Verdorbenheit. Vers 53. Und als er dies zu ihnen sagte, fingen die Schriftgelehrten und Pharisäer an, ihm hart zuzusetzen und ihn über vieles auszufragen, wobei sie ihm auflauerten und versuchten, etwas aus seinem Mund aufzufangen, damit sie ihn verklagen könnten. Das war ihre Reaktion. Nun haben wir viel über die Pharisäer und Gesetzesgelehrten gesprochen. Die Frage ist, was hat das mit uns, mit mir, mit dir zu tun? Vielleicht hat der ein oder andere schon zwischendurch beschämt an sich selber gedacht, dann hätte Jesus sein Ziel schon erreicht. Der Herr Jesus wollte mit Sicherheit nicht nur die Pharisäer kritisieren oder zur Umkehr rufen. Er wollte sicherlich nicht nur, dass wir, die Gemeinde, im Nachhinein die Pharisäer und Schriftgelehrten in ihrer ablehnenden Haltung besser verstehen oder voller Stolz auf sie herabsehen. Oder dass unser Wissen über die Hintergründe der Weherufe zunimmt. Jesus will mehr. Ganz bestimmt. Der Herr hat doch durch seinen Geist dafür gesorgt, dass diese Strafrede in die Schrift kommt. Nicht nur, um unser Wissen zu erweitern. Ein Grund, warum diese Strafrede in die Schrift kommt, ist ein Grund, warum eigentlich alles, das, was wir lesen, eben in der Schrift ist. Weil er, Jesus, auch uns, die wir durch Jesus erlöst sind, genau damit etwas sagen will. Das lesen wir in 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Da steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also müssen wir die Schlussfolgerung daraus ziehen. Auch diese Strafrede, die wir heute behandeln, die ist für dich und mich nützlich, auch für uns, die wir zur Gemeinde gehören, wozu nützlich? Zur Belehrung. Sie möchte uns überführen. Sie möchte uns zurechtweisen. Sie möchte uns erziehen. Sie möchte uns zubereiten. Sie möchte uns zurüsten für unser Leben als Christ. Jesus hat dir und mir etwas zu sagen durch diese Botschaft. Und deshalb kommen wir nun abschließend zu der Anwendung. Punkt 3. Was kann mich, der ich Jesus folge, diese Strafrede des Herrn Jesus lehren? Was will der Herr mir dadurch sagen? Ich möchte grundsätzlich anfangen. Auch wenn du oder ich als erlöstes Gotteskind dankbar bekennen dürfen, vor meiner Wiedergeburt, vor meiner Bekehrung befand ich mich in dem gleichen Sumpf wie die Pharisäer, im heillosen Schlamm der Sünde, verstrickt in Selbstsucht, in Unglaube, in Selbstgerechtigkeit und Heuchelei. Doch durch Jesu Gnade habe ich Rettung und Vergebung erhalten, durfte neu werden, bin geheiligt, bin gereinigt, von aller Schuld und darf durch den Heiligen Geist bewegt dem Bild Gottes immer ähnlicher werden. Auch wenn du und ich, wenn wir das dankbar bekennen dürfen als Gläubige, so werden wir doch in der Schrift aufgefordert, im Ablegen des alten gottlosen Lebenswandels konsequent zu bleiben, bis wir sterben. Es war keine einmalige Sache. Wir sollen konsequent dranbleiben im Erlernen Früchte des Heiligen Geistes hervorzubringen. Dazu möchte ich uns aus dem Kolosserbrief Kapitel 3, die Verse 5 bis 10 vorlesen, auch mal nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Und dort werden die Christen, die Gläubigen, folgendermaßen ermahnt oder aufgefordert. Darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüste und Habgier, die Götzendienst ist. Diese Dinge ziehen Gottes Zorn nach sich. Er wird die treffen, die ihm nicht gehorchen. Auch ihr habt früher so gelebt, als ihr noch ganz vom Irdischen bestimmt wart. Doch jetzt sollt ihr das alles hinter euch lassen: Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen und schändliches Gerede. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen, denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen. Ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. So entsprecht ihr immer mehr dem Bild, das der Schöpfer schon in euch sieht. Es ist also ein beständiges geistliches Training, die Lebensweisen, die zum Unglauben gehören, zu töten, abzulegen, hinter uns zu lassen und im Gegenzug einen heiligen Lebensstil zu lernen, unserer Berufung als Gotteskindern entsprechend. Und dazu stelle ich jetzt einige Fragen. An euch, an mich, lasst uns alle uns dabei einschließen. Auch wenn ich das Du rede, es ist dann irgendwie eine Frage an jeden, ausgehend vom Predigttext. Kann es sein, dass ich durch mein Verhalten anderen den Weg zu Jesus verbaue oder verdunkle? Vielleicht, weil ich zur Überheblichkeit neige oder zu unbarmherzigen Reaktionen, wo Güte, Nachsicht und Milde angebracht wären. Fehlen mir in den Problemen des Alltags biblische Maßstäbe und richte ich mich eher nach gesellschaftlichen Konventionen? Dann schwimme ich in der Masse mit, gehöre zum Einheitsgrau, statt dass ich Licht bin. Licht für Jesus, Licht für seine Maßstäbe, Licht für seinen heiligen Willen. Bin ich ein Perfektionist und übergenau in Kleinigkeiten? Oder vielleicht sogar ein Beachten alttestamentlicher Vorschriften, die nur für Israel galten, aber nicht für die Gemeinde? Und steht mein Leben durch solche Gesetzlichkeit oder auch durch Perfektionismus infolgedessen im Grunde genommen für Werkgerechtigkeit? Stehe ich für Werkgerechtigkeit anstatt für Gerechtigkeit aus Gnade und Glauben? Wie will ich so ein Zeugnis für die Gnade und Barmherzigkeit des Herrn sein? Nächste Frage. Der Herr Jesus hasst Heuchelei, das ist uns, denke ich, klar geworden. Stimmt unser Handeln mit dem überein, was wir hier am Sonntag und am Mittwoch in der Bibelstunde bereden, oder klafft es auseinander? Bedenke, dein Lebensstil redet genauso laut wie deine Worte. Seine unhörbare und doch hörbare Verkündigung. Wie steht es um dein Gedankenleben, das nur Gott sieht? Legst du Wert darauf, dass deine Gedanken vor deinem Herrn wohlgefällig sind? Einem Psalmdichter war das sehr, sehr wichtig. Es ist derjenige, der den Psalm 19 verfasst hat. Und er spricht in Vers 15 zu Gott: Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Wie wichtig ist es dir, in den Bereichen heilig zu leben, die nur Gott sieht bei dir? Was Menschen nie sehen, aber Gott, der die Herzen prüft. Was geht in deinem Denken so vor sich? Was erfüllt dein Herz? Deine Pläne, deine Wünsche, klammerst du da den Herrn aus oder ein? Die Reinheit unseres Herzens ist für Jesus genauso wichtig wie die Heiligung unserer Worte und Taten. Hat nicht der, der das Äußere geschaffen, auch das Innere gemacht, sagte Jesus. Wie gebe ich mich in der Öffentlichkeit und wie im privaten Bereich? Klafft das auseinander? Kleide ich mich auch in meinen vier Wänden mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, mit Demut, mit Milde und mit Geduld, wir haben es gehört im Kolosserbrief, mit Vergebungsbereitschaft, mit inniger Liebe? Könnte mein Ehepartner das bezeugen, wenn er gefragt werden würde? Wie gehe ich mit meinem Ehepartner oder mit Familienangehörigen um, sodass sich Jesus darüber freut? Oder handle ich da oft fleischlich und nicht aus Glauben heraus, bin lau und lasse mich gehen? In unserem Bibeltext ging es auch um Traditionen. Daher die Frage, von welcher Tradition muss ich mich verabschieden, weil sie keine biblische Tradition ist. Es gibt ja auch gute Traditionen, wie zum Beispiel das Tischgebet. Diese Tradition ist biblisch. Der Herr Jesus hat auch gedankt vor dem Essen. Wir sollen ja für alles danken. Super Tradition. Es ist auch gut, am Morgen die sogenannte stille Zeit zu halten. Das ist eine gute Gewohnheit, eine gute Tradition. Das muss man nicht so machen, aber es ist gut, es ist hilfreich. Es ist geistlich förderlich, den Tag mit Gebet und mit der Besinnung auf Gottes Wort zu beginnen. Ich denke da an Psalm 88, Vers 14. Ich aber schreie zu dir, Herr, und am Morgen kommt mein Gebet dir entgegen, sagt er. Es gibt aber auch christlich scheinende Traditionen, die Gottes Wort gar nicht hinter sich haben. Und auf diese Weise Hindernisse im Glaubensleben darstellen oder vielleicht sogar schädlich sind. Ich selber musste vor mehr als 20 Jahren erkennen, dass ich mich von meiner Säuglingstaufe verabschieden muss. Das war auch eine Tradition. Ich habe sie lange Zeit hochgehalten. Ich habe sie biblisch verteidigt. Anderen gegenüber. Mir wurde aber durch Glaubensgeschwister in Norddeutschland und auch durch das Wort der Bibel klar, dass ich nur als jemand, der eine persönliche Beziehung zu Jesus hat, öffentlich für meinen Glauben an Jesus durch die Taufe Zeugnis ablegen kann. Aber als Säugling konnte ich das nicht. Und ich musste auch erkennen, dass das, was wir ohne Gottes Wort tun, dass es eigentlich null und nichtig ist. Und sich sogar vielleicht als hinderlich im Glaubensleben auswirken kann, als lähmend oder schädlich. Und dann habe ich mich taufen lassen. Einige von euch waren dabei, könnt ihr euch vielleicht erinnern. Es war in Thüringen, nicht in Franken, in Mengersgereuth-Hämmern. Ne? Also die, die dabei waren, wissen das und haben sich auch taufen lassen. Fragen wir uns noch zum Schluss, an welcher Stelle führe ich denn eigentlich sowas wie ein Doppelleben? Rede ich zum Beispiel über Glaubensgeschwister abfällig, wenn sie nicht dabei sind? Aber im persönlichen Gespräch ihnen gegenüber mit Ehrerbietung? Oder was anderes? Wie kommuniziere ich mit Behörden, mit Organisationen, bei Vertragsabschlüssen, beim Einkaufen, in der Stadt, mit den Leuten? Bin ich da unfreundlich, hartherzig, vielleicht sogar unehrlich oder getrieben von Habgier? Obwohl ich auf der anderen Seite am Sonntag zustimme, wenn von Liebe gepredigt wird. Vielleicht wird Philipper 4,5 ausgelegt. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, alle. Auch die Kassiererin, auch den Mann von der Versicherung, alle. Lasst uns erkennen, wo wir in Gefahr sind, ins alte Leben, das auch die Pharisäer kennzeichnete, abzurutschen, in falsche Prioritäten, in die Gefahr, uns selbst darzustellen, aus Stolz zu handeln statt in Demut, wo wir in Gefahr sind, heuchlerisch zu sein oder von der klaren Lehre der Bibel im Alltag abweichen. Wo wir in Selbstgerechtigkeit verharren und es uns schwerfällt, Schuld vor Gott oder vor anderen zuzugeben. Das Wunderbare ist, wir dürfen umkehren. Wir dürfen Vergebung erbitten. Wir dürfen Vergebung durch Jesus erfahren und ein heiliges Leben erbitten. Es lernen in der Praxis durch die Kraft des Heiligen Geistes, der hineingegossen ist in unsere Herzen. Der Herr Jesus hat aufgerufen in Vers 41, gebt nur von dem, was darin ist, Almosen. Da stecken vielleicht zwei Gedanken drin. Was steckt hier drin? Auch Sünden. Geben wir Jesus unsere Sünden, bringen wir sie vors Kreuz. Er wird vergeben und erquicken. Und was der Herr uns geschenkt hat, ist doch Liebe zu ihm. Das ist auch da drin bei dir. Handeln wir aus dieser Liebe heraus. Gebt von dem, was darin ist, die Almosen. Aus dieser Liebe zum Herrn heraus. Handeln. Ich möchte die Predigt beschließen, indem ich einige Verse weiter aus dem Kolosserbrief vorlese, aus Kolosser 3, 13 bis 17. Das soll einfach jetzt der Abschluss sein, auch nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Die ermutigen uns zu einem heiligen Leben. Und dort schreibt Paulus: Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Amen.
Amen.
Genau, du kannst gleich schließen. Danke.